Guten Morgen. Ich habe in der ersten Vorlesung in der vorigen Woche unsystematisch die eine oder andere Richtung erkundet, wo dem Phänomen Gedächtnis nachzugehen sich lohnt und habe da Beispiele aus sehr verschiedenen Bereichen zur Veranschaulichung gebracht und im Grund sollten sich dabei drei allgemeine begriffliche Unterscheidungen als besonders relevant herausgestellt haben, was nicht heißt, dass die jetzt aus jedem Gesichtspunkt die aller entscheidenden sind, aber ich glaube, man kann schon verstehen, dass sie eine Rolle spielen. Das eine ist mal die Unterscheidung zwischen Gedächtnis als einer Sache, die sich im Inneren abspielt, wo es sich um innere Vorgänge oder Zustände handelt, oder andererseits ein äußeres Ereignis oder Objekt. Paradigmatischerweise ist so ein äußeres Objekt ein Mal, ein Gedenkmal oder, wenn man an Ereignisse denkt, ein Fest. Dann habe ich eben als zweites den Unterschied zwischen Speicher und Aktivität angesprochen und drittens noch den Unterschied zwischen natürlichem und künstlichem Gedächtnis. Das war der Unterschied, der zurückgeht auf die Differenz zwischen der unwillkürlichen und nicht kontrollierten, quasi automatischen, von selbst stattfindenden Einprägung und dem im Extremfall, am weitesten entfernt davon, dem bewussten, mühevollen Auswendiglernen. Das ist ein Thema, das werden wir noch sehr ausführlich behandeln. Zuletzt, nach diesen drei Unterscheidungen, habe ich dann noch einen speziellen Aspekt des Zusammenhanges zwischen drei Konzepten thematisiert. Der Speicher, die Suchstrategie, die räumliche Struktur. Dazu habe ich ja dann auch dieses Stück vom Anfang von Borges Geschichte, Essay über die Bibliothek von Babel vorgelesen, wo man das sehen kann, wenn man sozusagen eine Bibliothek als eine Realisierung einer Speicherstruktur auffasst. Und dann ist es ja so, dass Bibliotheken auf sehr verschiedene Art und Weise räumlich strukturiert sein können, allein schon von der Anordnung der Bücher her gibt es da ganz grundlegende Unterschiede und dann spielt natürlich auch die Architektur eine große Rolle. Da sehen Sie diesen Zusammenhang. Natürlich gibt es auch unabhängig von der Sache mit dem Speicher einen tiefliegenden konzeptuellen Zusammenhang zwischen räumlichen Strukturen und Suchstrategien. So eng ist der, dass man sagen kann, man kann ein Verständnis dessen, was ein fundamentaler oder ein sehr allgemeiner Begriff von Raum wäre, über eine Analyse des Begriffs des Suchens ansetzen. Aber diese letzte Überlegung über den Zusammenhang von Speicher, Suchen und Raum, Entschuldigung, die dient mir jetzt aber auch vor allem als Übergang zu unserem ersten halbwegs ernstzunehmenden Schwerpunkt, eben dem 10. Buch der Confessiones des Augustinus. Ich sage ein paar Worte über den Autor. Ich glaube, das ist deswegen ganz gut, weil wir auf ihn noch zurückkommen werden. Wir hätten noch zwei Gelegenheiten, ich weiß nicht, ob ich beide nützen werde, um nochmal dann in späteren Stadien auf Augustinus zurückzukommen. Also das eine ist ganz gewiss, nämlich wenn wir über das künstliche Gedächtnis sprechen, dann werden wir uns da noch einmal darauf beziehen, auch auf die gleichen Textstellen, im Grunde aber aus einer anderen Sicht. Und natürlich sind die Confessiones von Augustinus ein Prototyp in der Erinnerungs- und Memoirenliteratur. Und das ist ja eins der wesentlichen Themen, die man aufgreifen müsste, wenn man sich über den Zusammenhang von Literatur und Gedächtnis interessiert. Dann sind die Confessiones des Augustinus neben denen von Jean-Jacques Rousseau oder eventuell auch, das ist schon wieder ganz was anderes. Also das sind eigentlich die zwei großen Gipfel, wo alles andere ein bisschen weiter drunten liegt. Weil sowas wie die Essays von Montaigne oder so schon ein bisschen eine andere Sache sind. Das ist nicht in demselben Sinn Memoirenliteratur. Ein Autor, den ich noch sehr interessant finde, weil er eben wirklich zwischen der literarischen Seite des autobiografischen und dem Konzept des Gedächtnisses eine recht dichte Verbindung hergestellt hat, ist Wladimir Nabokov. Speak Memory heißt dieses Buch, das er da mal über seine Erinnerungen geschrieben hat. Aber warum wir uns, das lassen wir jetzt mal auf sich beruhen, diese zwei anderen Aspekte mit dem künstlichen Gedächtnis und dass es sich da um Erinnerungsliteratur handelt, sondern wir interessieren uns jetzt mal nur relativ abstrakt und in der Form des Aufwerfens von Problemen für dieses 10. Kapitel und die dort dargestellte Theorie des Gedächtnisses. Aber ich habe ja versprochen, ich sage was über den Mann selber. Er hat im 4., 5. Jahrhundert gelebt. Er stammt aus Nordafrika und hat zeitweise in Nordafrika, aber vor allem sehr, sehr lange Zeit in Italien gelebt und war nach den damaligen Vorstellungen und auch nach heutigen vom Typ einfach ein Intellektueller. Von seiner ganzen Erziehung und Ausbildung her und mit einem interessanten und zugleich auch typischen Profil für das, was in dieser Zeit ein Intellektueller gewesen sein kann, schon ein bisschen was anderes als Emile Zola. Er war professionell ausgebildet als Rhetoriker und hat Rhetorik auch auf akademischem Niveau unterrichtet und hat einer stetig wachsenden Neigung zur Philosophie nachgegeben. Also er war als Rhetoriker ausgebildet, das ist seine Grunddisziplin gewesen und hat sich immer mehr und mehr für Philosophie interessiert und seine Kompetenz als Philosoph erweitert. Der wichtigste Autor für ihn, wie letztlich auch noch bis ins 14., 15. Jahrhundert für Leute, die aus dieser Ecke oder die diese Interessenslage gehabt haben. Der wichtigste Autor, das wird in den Philosophiegeschichten viel zu wenig gesagt, der wichtigste Autor war immer Cicero für diese Leute. Cicero war immer die entscheidende Figur, die so einen Bezug auf die antike Philosophie vermittelt hat. Auch auf Plato. Und bei Cicero sind eben genau diese Interessen, Rhetorik und Philosophie auch untrennbar miteinander vermittelt. Also man hat da in Augustinus Entwicklung so ein bisschen etwas wie ein lang verspätetes Nachvollziehen der Entwicklung, mit der Philosophie überhaupt ihr Selbstbewusstsein gewonnen hat bei Plato. In einer Bewegung der Emanzipation aus der Rhetorik und der Sophistik. Aber insbesondere, und das ist jetzt ein eigenes Element, hat Augustinus dann neuplatonische Philosophen des dritten nachchristlichen Jahrhunderts rezipiert und aufgenommen. Und seine Bekehrung, also vor diesem Hintergrund, ist seine Bekehrung zum Christentum und seine Wirkung als religiöser, theologischer Schriftsteller und als Kirchenmann für die Philosophiegeschichte insgesamt natürlich von einer gar nicht abzuschätzenden Wichtigkeit. In einer Tradition, die sich durch das Mittelalter hindurch, vor allem in den kirchlichen Institutionen, erhalten hat, hat eben Augustinus konstant ein wesentliche Gehalte eines neuplatonischen Denkens repräsentiert, und zwar auch in Perioden und in kulturgeografischen Zusammenhängen, die schon sehr weitgehend von ganz anderen Trends, eben schon dann von der aristotelisierenden Scholastik geprägt gewesen sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Augustinus eben durch Perioden hindurch, die waren nicht so wahnsinnig lang, aber sehr einschneidend, wo Philosophie von der aristotelisierenden Scholastik geprägt war, sozusagen so neuplatonische Motive präsent gehalten hat. Ein wesentlicher Grund für seine große Bedeutung liegt eben dann auch darin, dass in der Zeit der Renaissance, des Renaissance-Humanismus, als die große kritische Abrechnung mit diesem Aristotelismus angesagt war, er eben noch immer eine selbstständige Referenz dargestellt hat, weil er eben so eine platonische, weil er das, was damals modern wurde, in einer gewissen Weise, die natürlich nicht dieselbe war, wie man das dann neu aufgebaut hat, diesen Platonismus, aber doch eine Referenz aufrechterhalten hat und natürlich auch so eine Art von Vorbild war oder ein wichtiger Bezugspunkt war für alle die Denker, die da so konziliatorisch gedacht haben, also die so verschiedene widerstrebende Tendenzen in der Philosophie vereinen wollten. Und zwar nicht nur Tendenzen in der Philosophie miteinander vereinen wollten, sondern auch Tendenzen, die in der Theologie und in der Kirchengeschichte wirksam waren, mit solchen, die in der heidnischen oder in der profanen Literatur oder Tradition wirksam waren. Da war Augustinus sozusagen immer die zentrale Figur, an die man sich wenden konnte. Also auch diejenigen, die das philosophische Denken aus den Schranken, die durch den Unterricht in den Klöstern gesetzt waren, befreien wollten, konnten sich auf ihn berufen, als einen relativen Freigeist eigentlich immer wieder. Das ist ein sehr ambivalentes Bild natürlich, das er da darstellt. Aber in einer gewissen Weise kann man über Augustinus sagen, der ist immer modern geblieben. Der ist in einer bestimmten Weise nie völlig aus der Mode geraten, was sowohl Plato wie auch Aristoteles in gewissen Zeiten passiert ist natürlich. Und manchmal hat man das Gefühl, der ist auch heute noch modern. Worum geht es in diesem, also soweit zu der Figur, der, wie heißt der mit Vornamen, der Philosophiehistoriker Flasch? Kurt Flasch, ne? Der Kurt Flasch, der ist einer, der, ist nicht von heute, aber doch eine autoritative Quelle oder ein autoritativer Zugang zur Philosophie des Augustinus. Worum geht es in diesem 10. Buch? Im Grund ist es eine Reflexion über den Sinn, die Möglichkeit und die Voraussetzungen dessen, was das ganze Buch sein soll. Also es ist dieses 10. Buch eine sehr theoretische Reflexion über Sinn, Möglichkeit, Voraussetzungen dessen, was das Buch als Ganzes sein soll, nämlich Bekenntnis. Er fragt sich, wozu schreibe ich das eigentlich auf? Wozu schreibe ich das auf und für wen? Und fragt sich, was die Leute denn davon haben können, wenn sie solche doch sehr private, geradezu revolutionär private Erinnerungen lesen und auch, was es ihm selbst bringen könnte, wenn andere das lesen. Was kann das jemandem bringen, das zu lesen, meine Geschichten da und was bedeutet es denn für mich, es überhaupt für andere lesbar zu machen? Und die positive Antwort, die er da gibt, neben vielen Zweifelnden und Unsicheren, die positive Antwort lautet natürlich, dass der eigentliche Adressat seiner Bekenntnisse Gott ist. Mit dieser Antwort kommen aber sofort auch zwei nicht triviale Fragen auf. Die eine Frage ist, Gott weiß und kennt doch sowieso alles. Daher, Warum ihm noch einmal erzählen, was er schon weiß? Warum ihm noch einmal erzählen, was ihm sowieso immer präsent gewesen ist? Da ist eine mögliche Reaktion darauf, dass man auf den dialogischen Aspekt dieser Antwort hinweist, dass es eben auch darum geht, in diesem Bekenntnis sich für sich selbst zu öffnen, in einer Weise, die ohne den Bezug auf den Schöpfer gar nicht möglich wäre. In diesem Sinn ist Bekenntnis auch immer ein Weg zur Erkenntnis und nicht bloß Weitervermittlung von etwas, was man schon erkannt hat. In diesem Sinn ist das Bekenntnis sozusagen was, also nicht nur das Eingestehen oder sich eingestehen von etwas, was war, sondern auch eine Öffnung des eigenen Horizontes, eine Selbstverwandlung. Da steht das natürlich in einer in einer schon weit zurückreichenden Tradition, die viele Wandlungen durchgemacht hat. Und das größte, rezente, ganz aktuelle Ereignis in dieser Geschichte ist natürlich, dass nach, glaube ich, jetzt mehr als 30 Jahre Verspätung, glaube ich, der vierte Band von Michel Foucaults Histoire de la Sexualité, Les Aveux de la Chair, erschienen ist, vor ein paar Monaten, der genau diese Tradition untersucht. Oder die Frühstadien dieser Tradition, den Übergang, die Transformation zentraler Themen der Selbstbefragung aus dem Spätantiken in den frühchristlichen Zusammenhang. Also das muss man sich schon klar machen. Das ist sozusagen die eine Frage, wenn man sagt, eigentlich geht er dem nach, weil das Ziel ist zu verstehen, was Bekenntnis eigentlich heißt. Die andere Frage, die sich damit natürlich sowieso noch dringender aufwirft, ist, wie adressiert man den Gott eigentlich? Wie, soll man grundsätzlich erklären, dass Gott zu adressieren ist? Wo ist er zu finden? Und das ist die Frage, die ihm die Schiene legt in diesem 10. Kapitel. Wo finde ich Gott? Und da geht das im Prinzip in einem relativ geordneten Gedankengang durch. Sehr kursorisch, aber geordnet. Er sagt, na, kann man ihn in der äußeren Welt finden? Nein. Zitat: Ich frage die säuselnden Winde und das ganze Reich der Luft mit allen seinen Bewohnern, gab zur Antwort: Anaximenes irrt sich, ich bin nicht Gott, sagt die äußere Welt. Dann wendet er sich auf sich selbst, in der äußeren Welt kann ich ihn nicht finden, vielleicht in oder bei mir. Das auch nicht. Er sagt gleich am Anfang, nein, das auch nicht. Aber bei diesem Weg legt sich doch unausweichlich eine sehr interessante und wichtige Unterscheidung nahe, nämlich wenn er sagt, ich, in oder bei mir, die Unterscheidung zwischen dem Körper und der Seele. Und dann kann man zumindest festhalten, dass auf dem Weg durch die Seele Gott gefunden werden kann. Weil der Körper nämlich nicht etwas prinzipiell anderes ist als die Dinge der Außenwelt. Also wenn auch nicht in der Seele, zuerst kommt dieses Nein, wenn auch nicht in der Seele, dann auf dem Weg durch die Seele. Es geht um die Seele, zunächst mal. Und da ist eben interessant, dass er, das ist eine, jetzt will ich nicht sagen, das steht in einer aristotelischen Tradition, aber das ist dasselbe wie bei Aristoteles, dass das primäre Verständnis der Seele das Verständnis als Lebensprinzip ist. Nicht so als eine abstrakte Entität, auf die man sich zum Beispiel, wo von vornherein feststünde, dass man da nur durch das Denken einen Zugang hat. Überhaupt nicht, sondern die Seele ist etwas, durchaus etwas Komplexes, aber die Komplexität leitet sich primär davon her, dass das, was Leben heißt, eine Sache ist, die man von verschiedenen Gesichtspunkten her betrachten muss. Und das ist eine Theorie, die es natürlich auch bei Aristoteles sehr stark gibt. auch die Tiere, alles was lebt, hat eine Seele. Auch die Tiere haben eine Seele im Sinne des Lebensprinzips. Und die Seele als solche ist auch aus diesem Grund, nicht der Ort, wo Gott zu finden ist. Jetzt lese ich das erste Mal ein kleines Stückchen vor. Durch meine Seele hindurch. Durch meine Seele hindurch will ich aufsteigen zu ihm. Hinausschreiten will ich über meine Kraft, die mich mit dem Körper verbindet und sein Gefüge mit Lebenshauch durchdringt. Die Kraft, die den Körper mit Lebenshauch durchdringt. Das ist die Seele. Nicht durch diese Kraft finde ich meinen Gott. Also ich muss mich auf diese Kraft konzentrieren. Das ist das erste Stadium des Wegs. Aber in dieser Kraft selber ist er noch nicht. Denn sonst würde Gott auch gefunden werden von Ross und Maultier, die nicht verständig ist. Denn es ist dieselbe Kraft, die auch ihre Körper belebt. Also es gibt, darum habe ich gesagt, muss man sehr aufpassen, Seele ist etwas, was komplex ist. Und auch in dem, was Lebenskraft ist, kann man dann noch verschiedene Aspekte unterscheiden. Aber auch wenn man das kompakt lässt, dann ist das was, was in den Tieren auch da ist. Doch da ist noch eine andere Kraft, die meinen Leib, den du, Herr, gebildet, nicht nur belebt, sondern ihm auch Empfindung verleiht. Dem Auge gebietet, nicht zu hören, sondern zu sehen, dem Ohr nicht zu sehen, sondern zu hören und so einem jeden Sinn, je nach seinem besonderen Sitz und Amt, Anweisung gibt. So bin ich es, die eine Seele, die durch die Sinne so Verschiedenes leistet. Aber auch diese meine Kraft durchschreite ich, denn Ross und Maultier besitzen sie nicht minder, da auch sie leiblich empfinden. Also auch das Ross und das Maultier reagieren differenziell auf verschiedene Arten von Reizen und bewegen sich in einer bestimmten Richtung, um Nahrung zu finden, oder bewegen sich in einer bestimmten Richtung, um einem Feind zu entkommen. So will ich also auch diese Kraft meiner Natur durchschreiten. Also durchschreiten, also muss durchschritten werden, man kann da nicht abkürzen. Es muss einem mal klar werden, dass der Weg über die Seele, führt. Und dann kommt er eben auf die Möglichkeit, und das ist das Charakteristische jetzt, das erste wirkliche Charakteristikum für ihn selber, und das ist schon was echt Auffälliges, dass er sagt, vielleicht kann ich Gott in meinem Gedächtnis finden. Das ist ein Aufstieg. Dann müssen Sie sich klar machen, dass das ein Aufstieg ist von der Seele zum Gedächtnis. Also will ich auch diese Kraft meiner Natur durchschreiten, also der Seele, sofern sie nicht bloß irgendwie Lebensprinzip ist, sondern auch ein Prinzip der Kognition schon ist, will ich auch diese Kraft durchschreiten, um stufenweise emporzusteigen zu dem, der mich geschaffen. Da, jetzt lese ich Ihnen ein bisschen was Längeres vor und interpretiere das dann. Da gelange ich, das ist jetzt die erste ganz zentrale Stelle, ne? Da gelange ich zu den Gefilden und weiten Hallen des Gedächtnisses, wo aufgehäuft sich finden die Schätze unzähliger Bilder von wahrgenommenen Dingen aller Art. Und dort ist auch aufgehoben, was wir uns erdenken, Sinneseindrücke mehrend, mindernd oder irgendwie verändert, und was sonst zur Aufbewahrung dort niedergelegt wird, soweit nicht Vergessenheit es verschlungen und begraben hat. Wenn ich dort weile und Befehl gebe, man solle mir etwas bringen, was ich haben will, ist einiges bald zur Stelle. Anderes muss erst länger gesucht und gewissermaßen aus verborgenen Schlupfwinkeln hervorgeholt werden. Manches drängt haufenweise heran, und während man doch nach anderem sucht und fragt, springt es einem in den Weg, als sagte es, sind wir es vielleicht? Das verscheuche ich dann mit der Hand des Geistes aus den Augen meiner Erinnerung, bis endlich das Gewünschte aus Nebel und Versteck hervortritt und meinen Blicken erscheint. Anderes, also das war das, was so in ungeordneten Haufen da heranturnt und so mich eigentlich nur ablenkt, fast vergesse ich, was ich eigentlich wissen wollte, dann scheuche ich das weg und dann irgendwie kommt doch das Richtige. Anderes bietet sich bequem und in wohlgeordneter Reihenfolge da, wie man es haben will. Das Frühere macht dem Späteren Platz und lässt sich aufbewahren, um, wenn ich es brauche, wiederum hervorzukommen. Und jetzt der letzte Satz. Das alles geschieht, wenn ich etwas, woran ich mich erinnere, erzähle. Das ist ein sehr wichtiger Satz, dieser letzte Satz. Auf den gehen wir aber jetzt vorläufig noch nicht ein. Der stellt natürlich die Verbindung mit dem Themenbereich der Rhetorik her. Das heben wir uns auf.
Entschuldigung, können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen?
Jetzt hat er das, vorhin hat er das alles beschrieben, was sich in diesen weiten Hallen, eben in diesem Speicher da abspielen kann, was es da für mögliche Situationen gibt und wie er sich dort bewegt. Also was er da beschrieben hat, ist genau das, was ich eigentlich schon vom letzten Mal hier angekündigt habe, so eine Vision einer Integration von Aktivität und Speicher und einer bestimmten räumlichen Struktur und was da alles geschehen kann. Da kommt sehr wichtig ist natürlich, dass da dazu kommt dieses Begriffspaar von geordnet und ungeordnet. Das haben wir jetzt alles da so, ist für uns nicht unerwartet oder sollte Ihnen nicht unerwartet gekommen sein, diese ganze Beschreibung. Sie hat ihre Eigentümlichkeiten, setzt bestimmte Akzente, aber im Prinzip ist das das, worauf ich Sie die ganze Zeit, seit ich das erste Mal in dem Semester den Mund aufgemacht habe, vorbereitet habe. Aber jetzt in diesem letzten Satz sagt er was Eigenartiges, nämlich sagt er von außen, das alles geschieht, wenn ich etwas, woran ich mich erinnere, erzähle. Jetzt sagt er, dass das, was er da beschrieben hat, diese Struktur, eine ist, die stattfindet, die relevant ist, während er redet, während er etwas erzählt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir lassen es vorläufig sozusagen auf sich beruhen und schauen uns nur um, was er zu diesen gefilten und weiten Hallen sagt und was sich dort abspielt. Er hat sich jedes Mal mit negativem Resultat überlegt, ob er Gott in der äußeren Welt oder eventuell in seinem eigenen Körper oder eventuell in seiner Seele finden kann. Und jetzt sagt er, jenseits der Seele, noch über die Seele hinaus, findet er eine andere Kapazität oder Kraft oder so im Gedächtnis. Sehr, sehr eigenartig. Ne? Einmal für uns. Meint er wirklich, dass das Gedächtnis noch etwas jenseits der Seele ist, dass man sozusagen über die Seele hinaussteigend zum Gedächtnis kommen könnte? Ist uns nicht allen irgendwie völlig klar, dass wenn man über das Gedächtnis nachdenkt, man eher glaubt, die Seele ist das Umfassende und in dem intellektuellen, sagen wir mal, intellektuellen Teil der Seele, wenn wir so ein Lebensprinzip zugeben, was ja auch ein bisschen, also nicht 100, hypermodern ist gerade, aber da ist dann das Gedächtnis innerhalb dieser höheren Seelenfunktionen, ist das Gedächtnis eine Spezialfunktion. Natürlich handelt es sich da auch zu einem großen Teil jetzt, wenn man das vertiefen wollte, müsste man in Interpretationsfragen einsteigen, das wollen wir nicht betreiben, da fehlt mir auch die Kompetenz. Aber etwas ist schon sehr, sehr auffällig. Gerade davor, wo er von der Seele spricht, bestimmt er sie als einerseits belebende Kraft, andererseits als die Kraft, die Sinne koordiniert und deren Information verarbeitet. Und da fehlt in dieser Beschreibung der Seele eben etwas. Also das ist auch bei bei Aristoteles eben schon so, da gibt es diese Lebenskraft und dann gibt es diese kognitive Zuständigkeit der Seele, die im Prinzip auch mit den Tieren ja geteilt wird, weil auch die Tiere erkennen und können sich orientieren. Aber hier fehlt etwas in der Beschreibung des Augustinus, was bei Aristoteles vorgekommen ist und in der Tradition dazwischen natürlich auch immer, nämlich die vernünftigen Fähigkeiten, die im eigentlichen Sinn vernünftigen Fähigkeiten oder Kräfte der Seele, was man Ratio oder Logos nennen kann. Und da könnte man sagen, teilweise passt das eben dazu, da macht das verständlich, dass er von einem Hinausgehen über die Seele spricht, wenn er auf das Gedächtnis zusteuert, nämlich insofern er halt von der Seele nur so eine reduzierte Zweidrittelvorstellung hat. Also von dem intellektuellen Anteil so quasi nur wieder das Niedrigere dabei hat und alles, was eigentlich Ratio wäre, erwähnt er da nicht eigentlich. Aber das macht die Sache natürlich nur teilweise verständlich, weil auf diese Weise noch immer nicht das Problem mit den vernünftigen Fähigkeiten der Seele, mit der Ratio gelöst ist. Da wird er dann ganz am Ende seines Gedankengangs eine Antwort geben oder zumindest indirekt andeuten. Als nächstes entwickelt er dann sehr ausführlich eine Theorie des Gedächtnisses und schließlich wird er sich fragen, ob er, wenn er auch noch über das Gedächtnis hinausgeht, also letztlich wird er sich in diesem 10. Buch fragen, ob er auch noch über das Gedächtnis hinausgehend in irgendeinen bestimmten, bestimmbaren geistigen Bereich kommt, in dem er Gott noch näher wäre als im Gedächtnis. Das diskutiert er auch recht ausführlich. Zum Beispiel mit dem Argument, ob nicht auch für das Gedächtnis gilt, was für die Sinneswahrnehmung und die Seele als Lebensprinzip gilt, nämlich dass das auch die Tiere haben. Und da müsste man ja dann sagen können, wenn die Tiere ein Gedächtnis haben und sie erkennen Gott aber nicht, dann kann man nicht behaupten, dass Gott durch das Gedächtnis zugänglich wird. Trotzdem kommt er dann aber zu dem Schluss, sein Schluss ist, wird dann sein, dass Gott nicht jenseits des Gedächtnisses gefunden werden kann, sondern nur im Gedächtnis. Wie er das argumentativ stützt, lassen wir dahingestellt. Das 10. Buch ist dann an diesem Punkt noch nicht zu Ende. Das geht dann noch weiter, der Text, aber das lassen wir weg. Also nur bis dorthin werde ich das beschreiben. Also jetzt habe ich Ihnen eben diesen Absatz da schon vorgelesen, mit diesen inneren, mit diesen gefilten und weiten Hallen und Sie darauf hingewiesen, dass das auch so gesehen werden kann von ihm, dass er einen Vorgang beschreibt, der sich abspielt beim tatsächlichen Halten im aktuellen Ablauf einer Rede. Das, was in ihm vorgeht und was er auch bewusst tut, was er eigentlich tut, wenn er eine Rede hält. Aber so sehen wir das jetzt eben nicht. Sondern wir kümmern uns um das Theoretische. Drei Unterscheidungen. Erstens, die uns schon vertraute Unterscheidung von Speicher und Aktivität. In diesen Feldern und Räumlichkeiten, Campi et Praetoria, ist alles Mögliche gespeichert, aber darin bewege ich mich auch selbst. Ja, sehr wichtig. Ich selbst bewege mich in diesen Räumen. Das ist nicht so, dass ich dann nur von außen darauf zugreife. Ich bewege mich in diesen Campi et Praetoria. Zwei Seiten später sagt er dann auch noch ganz explizit von seiner Erinnerungstätigkeit Intus hec ago, in aula ingenti memoriae meae. Ich tue das, was Aktivität ist, dort drinnen. Nicht von außen mit irgendwelchen Greifinstrumenten oder so, sondern ich selber, da drinnen. Und da begegne ich mir auch selbst. Also das ist das eine. Ne? Also er hat diese Unterscheidung von Speicher und Aktivität, und zwar fasst er die so, dass die Aktivität, die Bewegung seiner selbst innerhalb dieser Speicherarchitektur stattfindet. Zweitens, eine Unterscheidung macht er innerhalb des Gespeicherten als solchen, nämlich die Unterscheidung zwischen Bildern von wahrgenommenen Dingen. Finden sich die Schätze unzähliger Bilder von wahrgenommenen Dingen, aber dort ist auch aufgehoben, was wir uns erdenken. Also was dort ist, sind nicht nur diese Bilder, sondern erdacht es auch, was wir uns erdenken. Diese Unterscheidung wird in der Folge noch geschärft werden. Hinsichtlich dessen, was da erdacht ist, gibt es dann noch einen ganz wesentlichen Unterschied, nämlich den wesentlichen Unterschied sozusagen zwischen etwas, was als solches inhaltlich nur ein Erdachtes ist, und solchen, was eher zu dieser, was eher die intellektuelle Struktur sozusagen der Aktivität ausmacht, also was mehr den Verarbeitungs- oder funktionalen Charakter des Denkens ausmacht. Aber das kommt erst. Und drittens ist dann eben noch, da habe ich schon darauf hingewiesen, diese sehr, sehr wichtige Unterscheidung zwischen dem Geordneten und dem Ungeordneten. Und natürlich hängen die zweite und die dritte Unterscheidung sehr, sehr stark zusammen. Das ist eine Frage, die uns interessiert. Inwiefern ist, egal welche Art von Ordnung dort bestehen mag, angesichts dessen, dass auch Unordnung dort besteht, die Ordnung etwas, was jetzt wieder auf eine spezifische Denkaktivität und nicht bloß auf den Charakter von solchen Wahrnehmungsbildern zurückgeht. Ja, vieles von dem, was ich Ihnen sage, sage ich in Form von Fragen. Es ist auch bei ihm nicht, ich meine, er sagt es halt so, aber wenn wir das lesen, dann, er sagt so, als wäre das einfach so und klar, ne? Aber wenn wir das lesen, sehen wir immer gleich eine Frage. Und ich artikuliere jetzt diese Fragen oder dieses Fragliche an seinen Thesen immer so, ein bisschen so, dass sie dann, wenn sie sich in der nächsten Stunde daran zurückerinnern, manchmal anachronistischerweise bei Aristoteles eine Antwort darauf finden. Ne? Also ich behandle sozusagen Aristoteles ein bisschen so, dass in manchen Punkten fortschrittlicher ist oder auf Fragen, die bei Augustinus nicht so geklärt sind, schon eine Antwort gehabt hätte. Also das ist dieses mit dem, inwiefern kann, wenn wir dort schon einen Unterschied machen zwischen geordnet und ungeordnet, das Geordnetsein dann eben, das ist eine Frage. Ja, ich sage das nicht, dass das so ist, von ihm so. Sie werden gleich sehen, keineswegs ist das so, dass es heißt, geordnet heißt, durch die Ratio sozusagen in eine Anordnung gebracht. Aber teilweise. Der nächste Absatz stellt gleich diese Verbindung her. Alles wird dort in diesem säuberlich getrennt und artweise geordnet aufbewahrt, artweise geordnet aufbewahrt, und ein jedes trat durch seine eigene Eingangspforte ein. Da haben Sie gleich mal eine Antwort, die in die andere Richtung geht, das mit dem Denken, nämlich, dort herrscht Ordnung, und zwar einfach aufgrund dessen, weil die Sachen, die dort sind, eben durch spezifische Kanäle kommen. Und wenn das so ist, dass sie durch spezifische Kanäle reinkommen, dann brauche ich da drinnen nicht extra noch was veranstalten, um eine Ordnung herzustellen. Ne? So ist das Licht und alle Farben und Formen des Körpers durch die Augen, durch die Ohren aber alle Arten von Tönen, alle Gerüche durch die Nase, alle Geschmacksempfindungen durch die Pforte des Mundes, durch das im ganzen Körper verbreitete Gefühl, alles was hart und weich, warm und kalt, glatt und rau, schwer und leicht, draußen oder drinnen im Körper, sich bemerkbar macht. Also die verschiedenen Sinne sind jeweils spezifische Pforten für den Eintritt von sowas, wo er da am Anfang gesagt hat, Schätze unzähliger Bilder von wahrgenommenen Dingen. Also die Bilder von wahrgenommenen Dingen, die sind dort schon so quasi in einer Ordnung, eben genau deswegen, weil sie schon durch verschiedene sozusagen Öffnungen reinfallen in diese Struktur. Das alles nimmt das große Gefäß des Gedächtnisses mit seinen wer weiß wie vielen versteckten und unergründlichen Winkeln auf, um es, wenn es Not tut, wieder hervorzuholen und zu vergegenwärtigen. Alles aber tritt hier ein jedes durch seine Tür und wird hier aufgehoben. Die Inhalte, die uns durch die Sinne vermittelt sind, sind das Grundparadigma für das, was Ordnung im Gedächtnis heißt. Ordnung im Gedächtnis heißt Anordnung aufgrund und im Sinne der Vielfalt der Sinne. Jedes durch seine Tür. Alles schön artweise geordnet aufbewahrt, weil es auf einem je eigenen Weg aufgenommen wurde. Und bei den Speicherinhalten, die nicht aus den Sinnen kommen, da ist eben dann genau diese Ordnung problematisch. Bei jenen, wo er gesagt hat, und dann gibt es auch noch das andere, das er dachte. Das ist ein sehr vager Terminus. Ne? Da weiß ich jetzt nicht, was da im Original für ein Wort steht, Excogitatum oder was, das er dachte. Es geht ja nur um die negative Entgegensetzung auch. Also das, was da ist und nicht durch die Sinne gekommen ist, dort ist dann, muss man eine andere Erklärung dafür finden, wenn man das geordnet haben will. Abstrakte Sachverhalte oder die Fragen der Ontologie, also diese Grundfragen ansieht, quid sit, quale sit, also ob es ist, was es ist, welche Eigenschaften es hat, die sind durch keine dieser Türen ins Gedächtnis gekommen und können auch nicht nach demselben Ordnungsprinzip gefunden werden und lassen auch nicht so einfach ein anderes Ordnungsprinzip erkennen. Daher sagt er, diese Sachen, dieses Erdachte, was nicht durch die auf dem Weg der sinnlichen Wahrnehmung reingekommen ist, das musste doch schon in meinem Gedächtnis sein. Aber, also bevor ich wahrzunehmen begonnen habe, aber, sagt er eben, so fern und verborgen, gleichsam in versteckten Höhlen, dass ich sie vielleicht niemals hätte erdenken können, wären sie nicht durch eines anderen Wort hervorgezogen. Interessant, ne? Also, das ist eben eine ganz besondere Sicht sozusagen der Ratio, was man modernen Rationalismus nennt, sieht ja immer die Ordnung als ein Werk der Ratio. Aber für ihn ist das Paradigma von Ordnung primär genau am anderen Ende. Das Paradigma von Ordnung, von dem er ausgeht, ist die Verschiedenheit der Sinne. Und wo die nicht ist, dort ist Ordnung fraglich. Also Descartes würde sagen, das Entscheidende im Denken ist Transparenz, Sicherheit. Und was uns Transparenz, Sicherheit gibt, ist die Ratio. Und der sagt eigentlich genau das Gegenteil. Der sagt, das, was Ratio ist, was nicht durch die Sinne gekommen ist, das ist versteckt. Das kann ich vielleicht gar nicht einmal von selber finden. Das hätte ich vielleicht gar nicht gefunden, wäre es nicht durch eines anderen Wort hervorgezogen worden. Auch wieder ein sehr interessanter Punkt, kann man nicht so hundertprozentig sagen jetzt, wie das zu bewerten ist, aber deutet ein bisschen auch so auf einen Primat des Rhetorischen eigentlich hin. Hat natürlich, kann man natürlich mit einer starken Referenz auf Plato untermauern. Ne? Also dieses mäetische Verfahren, das sagt man, der zieht aus diesem Schlackenscham, wie sagt man, der Begleiter, des Menon sozusagen das heraus. Nicht? Mit seinem, das war schon drinnen. Der hat schon in dem, das ist der selber, der draufkommt, wie man das Quadrat verdoppelt. Das ist er selber. Es war schon in ihm drinnen, dieses Wissen. Es muss nur einer kommen, der durch seine Worte ihm hilft, das herauszuholen. Das sagt, die Diagonale ist da der entscheidende Kick, wenn man das Quadrat verdoppeln will. Ja, versteht ihr, das ist eine starke, das ist nicht einfach Anamnesis im ganz allgemeinen Sinn, sondern das ist speziell ein anamnestisches Verfahren, in dem das Wort des anderen eine entscheidende Rolle spielt. Man möchte sagen, das muss ja nicht unbedingt ein Problem sein, das mit dieser Ordnung und Unordnung, warum sollte es im Gedächtnis nicht auch Unordnung geben? Also, wenn man sich aber daran erinnert, an diese Komplementarität von Speicherstruktur und Suchstrategie, dann wird die Sache gleich sehr, sehr interessant. Ne? Dann muss man jene besondere Art von Suchstrategie zu beschreiben, suchen, die auf das Ungeordnete geht. Jetzt kann man sagen, warum eigentlich? Ne? Warum muss man ihm da folgen? Warum soll man sich nicht eine zweite Ordnung vorstellen können? Nicht? Warum sagt er das überhaupt mit dem? Also da hat er das mit den Sinnen und die geben eine natürliche Ordnung für Bilder. Und warum sagt er dann von dem anderen, das ist ungeordnet? Warum soll es nicht auch eine zweite Ordnung geben? Halt für die Sachen, die da immer schon waren und die nicht eingefallen sind durch diese Schleusen der Sinne. Da hat eine sehr, werden wir gleich sehen, eine sehr ambitionierte Lösung dafür, aber das schiebe ich jetzt noch was dazwischen zu einem Problem, das im Grund eigentlich noch elementarer ist. Hat sehr damit zu tun, dass die Unterscheidung nicht einfach die zwischen dem Wahrgenommenen und dem Erdachten ist, sondern dass man sich mal darauf konzentriert, was es heißt, dass das Wahrgenommene in der Form von Bildern gespeichert wird. Also wir haben das Wahrgenommene und das Erdachte und wir haben ja gesagt, bei dem Wahrgenommenen, da haben wir diese natürliche Ordnung. Aber er hat ja auch gesagt, Bilder des Wahrgenommenen. Was bedeutet das eigentlich? Unzählige Bilder von wahrgenommenen Dingen. Und dann sagt er eine Seite später noch einmal ganz ausdrücklich, freilich sind es nicht die Dinge selbst, die eintreten, sondern nur Abbilder der wahrgenommenen Dinge stehen dort dem Denken zur Verfügung, das sich ihrer erinnert. Die Cogitatio eas reminiscens. Nun ist es ja, also ist ja so, dass der Begriff des Bildes, wissen Sie alle, wirft ja sofort jetzt dann wieder die eigenen fundamentalen erkenntnistheoretischen Fragen auf. Und man muss eigentlich vielleicht sogar befürchten, dass wenn man auf die Lösung der Frage, was eigentlich ein Bild ist und ob es so etwas geben kann wie mentale Bilder, dass wenn man auf die Lösung dieser Fragen wartet, man überhaupt nie dazu kommen wird, mit einer Theorie des Gedächtnisses anzufangen. Darüber streiten die Philosophen ja heute noch. Also speziell über diese Frage mentaler Bilder. Aber auch wenn man solche Fragen nicht aufwirft, entsteht da ein fundamentales Problem. Lässt sich sehr einfach formulieren. Wenn im Gedächtnis von allen Inhalten, die durch die Sinne vermittelt werden, nur Bilder gespeichert sind, wie erhalten sich dann die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sinnen in den verschiedenen Arten von Bildern? Das ist das Problem, das auf jeden Fall hier auftritt. Und das ist ein fundamentales Problem. Wenn das, was da gespeichert wird, Bilder sind, wie erhalten sich dann in den Bildern die Spezifika der jeweiligen Sinne als solcher? Der Gedanke, dass gerade die Wahrnehmungsinhalte ein Paradigma von Ordnung darstellen, beruht ja darauf, dass die Sinne wechselseitig exklusiv funktionieren. Töne durch die Ohren, Gerüche durch die Nase. Wenn aber die Töne nicht mehr einfach Töne sind, sondern Bilder von Tönen, und die Gerüche nicht mehr Gerüche, sondern Bilder von Gerüchen, dann ist das jetzt entweder alles doch wieder verwechselbar, im Sinne dessen, dass jemand sagt, na Bild ist Bild, oder ich muss erklären, dass es sich um grundlegend verschiedene Arten von Bildern handelt. So ein Bild ist ganz was anderes, ein Bild von einem Geruch ist ganz was anderes als ein Bild von einem Ton oder ein Bild von einem visuellen Eindruck. Wenn ich das mache, und irgendwie schaut so aus, als müsste ich das machen, dann muss ich aber sehr delikat vorgehen. Dann darf ich nicht so weit gehen, dass jetzt die Gemeinsamkeit, die in dem Begriff des Bildes steckt, überhaupt verloren geht. Also dann darf ich nicht so weit gehen, dass ich einfach alle Differenzierungen, die ich über die Wahrnehmungen selber mache, jetzt einfach auch über die Bilder mache. Dann verliere ich wieder den Sinn, dann verliere ich wieder den ganzen Profit, den ich mir erhofft habe, davon, dass ich sage, es sind Bilder. Ich muss sozusagen stoppen. Ich kann nicht sagen, ein Bild von einem visuellen Eindruck unterscheidet sich von einem Bild, von einem auditiven Eindruck durch alles das, wodurch sich ein visueller Eindruck von einem auditiven Eindruck unterscheidet. Dann bleibt mir immer nur die Frage über, was macht es dann zu einem Bild jeweils. Verstehen Sie? Das ist ein Fundamentalproblem. Das ist ein Fundamentalproblem oder das zentrale, wichtige Problem, wo wirklich die Auffassung des Aristoteles eine definitiv andere war und wo es sehr lehrreich sein wird, dann zu sehen, wie der das anders behandelt hat als Augustinus. Aber wie ist es bei Augustinus selbst? Also wenn es sich um verschiedene Arten von Bildern handelt, dann muss man ja erklären, wie diese Verschiedenheit in der Prozessierung der Bilder in ihrer Behandlung rezipiert wird. Dann müsste es doch eigentlich in der suchenden Aktivität, also was am nächsten liegt, ist jetzt einfach anzunehmen, dass es in der suchenden Aktivität so etwas geben müsste, wie eine innere Wahrnehmungsfähigkeit, die eine Fähigkeit ist, aber sich analog differenzieren lässt zu den äußeren Sinnen. Ist es vernünftig, sowas anzunehmen? Also, man müsste jetzt sozusagen diese Sache mit dem Bild, die nötigt eigentlich oder die drängt sehr stark in die Richtung zu den Sinnen, durch die da diese Daten einfallen in das Gedächtnis, zusätzlich noch sowas anzunehmen wie eine zweite Wahrnehmung, die im Inneren, rein im Inneren sich abspielt und sozusagen die Differenzen zwischen diesen verschiedenen Bildern reproduziert, berücksichtigt. Jetzt wissen Sie natürlich alle, dass der Begriff eines inneren Sinnes, was ein innerer Sinn ist, eine eminente Rolle gespielt hat in der philosophischen Erkenntnislehre, in der ganzen europäisch-abendländischen Tradition der Epistemologie von Aristoteles bis heute. Ne? Mit Riesenauftritten an bestimmten Stellen, zum Beispiel mit einem revolutionären Effekt gewissermaßen bekannt. Bei Augustinus merkt man eigentlich nichts davon. Ne? Augustinus wirkt ja so, als hätte nie wer was davon gesagt. Ne? Das hätte niemand darauf aufmerksam gemacht, dass er da eigentlich, dass da eigentlich was fehlt, dass er da noch so einen zusätzlichen Sinn brauchen würde, genau genommen. Und dass er ja nur den Aristoteles hätte nachschlagen müssen, aber den hat er halt nicht bei der Hand gehabt. Ne? Oder den hat ihm niemand geborgt. Um zu sehen, wie man dieses Problem regelt. Wenn einem das nicht gefällt, diese Sache mit dem inneren Sinn, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit natürlich, Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Verschiedenheit der Bilder. Ne? Das Problem, was wir haben, ist, was ist der Gehalt des Begriffes Bild als Bild? Wie können wir den festhalten? Und auf der anderen Seite sozusagen die Verschiedenheit der Bilder betonen. Und der zweite Weg, also außer, dass man da sozusagen noch so eine innere Wahrnehmung hätte, die natürlich ganz andere Aufgaben hätte als die, ne, als die äußeren Sinne, die Alternative dazu wäre, die Verschiedenheit der Bilder überhaupt nicht inhaltlich in den Vordergrund zu rücken, sondern einfach formal von der Verschiedenheit der Speicherplätze her zu erklären. Das scheint ihm näher zu liegen. Also da lese ich Ihnen vor, freilich sind es nicht die Dinge selbst, die eintreten, sondern nur Abbilder der wahrgenommenen Dinge stehen dort dem Denken zur Verfügung, das sich ihre erinnert. Wie sie zustande gekommen sind, wer kann das sagen? Man weiß nur, welche Sinne sie aufgerafft und drinnen verstaut haben. Also da sozusagen, man kann die Speicherplätze voneinander unterscheiden. Aber auch da bleiben natürlich Schwierigkeiten. Wie wird garantiert, dass sozusagen schon vor der inhaltlichen Unterscheidung eine passende Differenzierung in den Lagerstätten und Eingängen existiert? Also dieses Problem, dass der Begriff Bild die Differenzierung der Sinnesmodalitäten bedroht, sozusagen zunichte zu machen, droht, hinterlässt das auch im Text selbst Spannungen. Einerseits gibt es im Gedächtnis noch die Trennung nach Sinnesmodalitäten, also so sagt er, und wenn auch Finsternis und Stille mich umgeben, kann ich doch, wenn ich will, Farben mir vorstellen, zwischen Weiß und Schwarz und allen möglichen anderen Farben unterscheiden. Und betrachte ich, was seinen Weg durch die Augen genommen hat, dann drängen sich nicht störende Töne dazwischen. Also das schon einerseits. Aber diese Trennung hat eine ganz andere Basis als die Empfindung selbst. Er sagt dann auch, ich unterscheide ohne zu riechen den Lilien vom Veilchenduft. Ja, drinnen im Gedächtnis und das muss erklärt werden. Das ist der Punkt. Also wir können uns schon gegenseitig erklären, was der Unterschied zwischen dem Duft einer Lilie und dem Duft eines Veilchens ist. Aber was wir unbedingt dazu brauchen, ist die Nase. Und da drinnen hat man aber nicht, ne, noch eine Nase. Ich unterscheide zwischen dem, ich kann, ne, das ist die Spannung. Auf der einen Seite sagt er, auch wenn dort Finsternis und Dunkel mich umgibt, so kann ich doch Weiß und Schwarz unterscheiden. Ja, aber wie, wenn es so ist, dass ich doch zwar zwischen Lilien und Veilchenduft unterscheiden kann, aber ohne zu riechen. Verstehen Sie, das ist sozusagen, da hat er eigentlich eine noch bessere, also da ist die Aporite bei ihm ist noch besser, als was ich Ihnen vorher versucht habe, so theoretisch zu erklären. Da ist es offensichtlich, worin das Problem besteht. Ich unterscheide die Düfte als, man könnte es so sagen, ich unterscheide die Düfte als das Riechbare von den Tönen als dem Hörbaren. Möglicherweise einfach deswegen, weil dass der Speicherplatz ist und der Speicherplatz ist der andere. Aber ich unterscheide die Düfte untereinander, ohne ihre Unterschiede riechen zu können. Ich kann die Düfte von den, lieber die auf einen anderen, in einen anderen Schublad legen als die Töne. Aber wenn ich die Düfte voneinander unterscheiden, sind die alle in derselben Schublad liegen. Außer jedes Ding hätte, aber das, dann ist es kein Speicher mehr. Ne? Wenn einfach alles irgendwo ist, dann ist es eben ungeordnet. Ja, also dieses Problem, ne? Das ist ein Problem, das natürlich bei jeder Theorie auftreten wird, das in jeder Theorie auftreten wird, die an dieser theoriestrategischen Stelle den Begriff Bild einführt. Ne? Jede wird dieses Problem haben. Oder sagen wir, jede, die zugleich auch diese Grundidee mit der Trennung der Speicherplätze, je nach Sinnesqualität hat. Haben Sie das? Ja, ich glaube, das kann man schon verstehen. Wenn wir also bei Augustinus selbst keineswegs für alle diese Fragen, die teilweise schon recht speziell sind, eine Lösung finden, so zeichnet sich doch letztlich ab, in welche Richtung er prinzipiell gehen möchte. Und zwar ist sein Grundgedanke der, dass eben die Integration, dieses Zugleich von Differenzierung und Vergleichbarkeit der Wahrnehmungsinhalte, sie sind verschieden, je nach Sinnesmodus, aber sie sind doch alle Bilder, dass er diese Integration als eine Funktion des Denkens ansieht. Und im Grunde ist das auch gleich von Anfang an gesagt, nicht? Wenn er sagt, dort ist auch aufgehoben, was wir uns erdenken. Und in dem, was er dann hinzusetzt, was wir uns erdenken, Beistrich, Sinneseindrücke mehrend, mindernd oder irgendwie verändernd. Also da wird jetzt das Denken, ja, in diesem Satz wird das Denken funktional betrachtet. Dort ist auch gespeichert, was wir uns erdenken. Und hier, nicht endgültig und nicht für den ganzen Text, aber hier mal, wird unter Denken was Funktionales verstanden. Eben das Umgehen mit den Sinneseindrücken. Eine spezifische Art des Umgehens, des Prozessierens der Sinneseindrücke. Das Denken ist nicht so sehr hier an dieser Stelle eine eigene, selbstständige Quelle von besonderen Inhalten, sondern das Denken ist eine auf die Sinne nicht reduzierbare, eigenständige Art des Operierens mit Sinneseindrücken. Was wir uns das erdachte, die Sinneseindrücke mehrend, mindernd, verändernd. Also eine kleine Stelle noch einmal. Denken, etwas aus der Zerstreuung sammeln. Also nicht sozusagen eine eigene Art von Inhalt, sondern etwas aus der Zerstreuung sammeln. Sachen vergleichen. Denn das Wort für Denken, Cogito, stammt von Kogo, zusammenbringen, wie Agito von Argo und so weiter und so weiter. Das Problem da, also Denken ist strukturell definiert. Das ist dann so eine Sache, die, ja?
Aber muss er nicht über das Mehren und Verringern oder Verändern auch zu einer Bewertung der Sinneseindrücke kommen? Weil kommt er dann in weiterer Folge zu Moral?
Nein, das werden wir. Ja, das ist zu. So weit werde ich das nicht, überhaupt nicht interpretieren, wie in der weiteren Folge zur Moral kommt. So weit gehe ich nicht. Nein, nein. Bewerten. Was ihn interessiert, ist nicht so sehr bewerten, sondern es geht um das Herstellen von. Es geht einfach um das Herstellen von Hierarchien, also zum Beispiel um solche Fragen wie Zwischenstufen um irgendwas. Wie ordnet man so eine Suchstrategie an? Und dann natürlich auch um das Problem, wie organisiert man Gedächtnisinhalte, die aus verschiedenen Bereichen kommen, im Hinblick auf so einen Zweck wie den eine möglichst überzeugende Rede zugunsten einer bestimmten Sache zu halten. Das ist das, worauf es ihm ankommt. Das kommt ihm darauf an, sozusagen erstens einmal die Sachen zu, also diese Verbindung mit der Rhetorik ist das Entscheidende. Es kommt ihm darauf an, erstens einmal die Sachen so zusammenzusuchen, dass ein bestimmter, da könnte man natürlich, wenn man will, kann man da von Bewertung reden. Die Sachen so zusammenzusuchen, dass ein bestimmter Effekt optimiert werden kann. Also, wenn ich jemanden erklären will, worin die Besonderheit der Malerei Wassily Kandinskys in einer bestimmten Phase besteht, dann ist die Frage, ist es nützlich oder ist es nicht nützlich, mit Überlegungen über die Tonleiter zu beginnen. Kann nützlich sein. Wenn ich sage, Leute, lassen wir das mal, schauen wir uns einmal den Briefwechsel zwischen Kandinsky und Schönberg an und schauen wir, was da... Kann aber auch sein, dass es ein völliger Blödsinn ist. Zum Beispiel, wenn ich gar nicht annehmen kann, dass irgendjemand Adressat weiß, wer, was da für biografische Zusammenhänge überhaupt bestehen, dann hat das wahrscheinlich nicht für Sinn. Oder wenn die Person glaubt, Kandinsky war ein Maler aus dem 14. Jahrhundert oder so, dann kann ich ihm vielleicht trotzdem erklären, was über diese Bilder, aber nicht auf diese Weise. Also da geht es sozusagen darum, aus welchem Bereich suche ich was zusammen, damit ein bestimmter Zweck erreicht werden kann. Und die andere Funktion ist natürlich die, wie mache ich das, dass ich mir das merke. Ich soll jetzt da unter Umständen 1,5 Stunden stehen oder Fidel Castro, was war sein Rekord? 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden oder so. Und da frei reden, wie... Die haben das nicht aufgeschrieben und solche Teleprompter haben sie auch nicht gehabt, wie heute die Politiker. Na, also, wie merke ich mir das? Das ist das andere. Kriterien wofür?
Wenn man etwas Verstreutes oder Zerstreutes anordnen möchte, ja, nach ganz bestimmten Funktionen.
Naja, nach Funktionen, da habe ich einen Zweck. Ja.
Dann muss es entweder, ich denke, in Hierarchien, also was ist mir wichtiger,
ja,
oder was ist nicht wichtig. Und dann muss ich das wieder...
Naja, also da reden wir dann noch drüber. Rhetorik ist eine komplexe Angelegenheit. Das, was Sie sagen, oder was ich zuerst beschrieben habe, das gehört ja mehr in diesen Teil der, wie heißt das, der Inventio. Ne? Also sozusagen herauszufinden, was ist die geeignete Schiene, auf der ich was. Ne? Also wie kann ich diesen Sachverhalt am besten? Mache ich da ein Beispiel, das mehr aus dem Bereich des Olfaktorischen kommt, oder nehme ich ein Beispiel aus dem Visuellen oder so. Das ist die eine Sache, das ist eine Sache der Invention und dann eventuell eine Sache des Aufbaus der Sache. Aber ein eigenes Ding, und was wir in dieser Vorlesung besprechen werden, ist ja, dass ein wesentliches Element, eine wesentliche Kompetenz, die der Rhetor haben muss, eben die Pflege der Memoria ist. Und bei der Memoria geht es hauptsächlich einfach darum, wie man sich's merkt. Wie man die Sachen, die ja angeordnet worden sind, in der Dispositio heißt das. Ne? Dispositio ist der Teil, die Inventio ist das eine, die Dispositio, wie die Rede angeordnet ist. Die Rede ist ja angeordnet zu dem Zweck, im Hörer einen bestimmten Effekt hervorzurufen. Und das ist nicht kongruent, das ist nur in ganz seltenen Fällen kongruent mit der Anforderung, die der Redner an sich selber stellen muss, dass er sich das merken kann. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, also für den Redner ist es keine vernünftige Strategie zu sagen, was ist das Wichtigste, was ich dem anderen rüberbringen will, und jetzt, wenn ich zum Reden anfange, denke ich immer an das, was das Wichtigste ist. Ne? Dann wird er nämlich das alles vergessen und nicht berücksichtigen, was man braucht, um den anderen dazu zu bringen, dass er einsieht, dass das Wichtige ist. Ja, das heißt, er hat eine andere, der Redner selber hat im Halten der Rede, dieses Gedächtnis, das er im Halten der Rede braucht, stellt andere strukturelle Anforderungen als das Überzeugungsziel als solches stellt. Ne? Also das ist jetzt, okay, also mein Punkt war jetzt einmal einfach der, Denken zunächst einmal funktional als etwas aufgefasst, was nicht zunächst einmal, was nicht selber eine bestimmte Art von Inhalt liefert, sondern als eine Ordnungsaktivität, wo der Inhalt eigentlich schon von den Wahrnehmungen, von den Sinnen gegeben wird. Also, da können Sie jetzt sehen, wie Augustinus das macht, dass er innerhalb des Gedächtnisses dasjenige, was andere Philosophen als über dem Gedächtnis stehend, nämlich das Rationale, die Ratio, innerhalb des Gedächtnisses zunächst einmal unterbringt. Ne? Nämlich der funktionale Aspekt lässt sich da unterbringen. Also man könnte sagen, so etwas Ähnliches findet man, kann man dann in bestimmten, muss man gar nicht unbedingt sagen, empiristischen, modernen philosophischen Auffassungen finden. Man kann es zum Beispiel auch in einer ganz, ganz vagen oder nebulosen Form kann man das auch bekannt finden. Ne? In Wirklichkeit ist das Denken sozusagen nicht eine Sache, die uns eigene Inhalte und eigene Wahrheiten liefert, sondern eine Aktivität des Ordnens von Inhalten, die woanders her eigentlich gegeben sein müssen. Ne? Das kann man da so ein bisschen sehen. Das ist so, ich sage immer dazu, das ist ein Aspekt. Das ist nicht alles, was er dazu zu sagen hat. Das Denken ist eben nicht nur Funktion, sondern es spielt auch als Gedachtes eine Rolle. Es ist auch selber Inhalt. Das ist die andere Seite. Ich lese vor, unter der Überschrift, nicht nur Bilder sind da. Also nicht nur Bilder und dann halt so eine Aktivität, die die Bilder ordnet, sondern es ist auch noch was anderes da. Da ist auch all das, was ich beim Studium der freien Wissenschaften gelernt und noch nicht vergessen habe. Also Studium der freien Wissenschaften, wissen Sie alle, was das ist? Die quadrivialen und die trivialen Künste, also mathematisches Wissen, logisches Wissen, das befindet sich nun drinnen an einem entfernteren Ort. Nein, nicht Ort. Aber das sind nun nicht bloß Bilder, sondern die Dinge selbst, die ich in mir trage. Denn was Sprachwissenschaft ist, was Kunst des Disputs, welche Art von Fragen es gibt und was sonst derart ich weiß, das lebt nicht so in meinem Gedächtnis, dass ich das Ding draußen gelassen und nur das Bild hereingenommen hätte, sondern das ist alles das, was es ist, schon erinnern. Verstanden? Ja? Wobei natürlich dann dabei die Frage ist, ist das nicht eine Defizienz an genau diesen Sachen, die da als das, was sie sind, immer schon in mir waren, dann eben keinen äußeren Referenten hat. Da, jetzt können Sie sich erinnern an eine Stelle, die ich ganz kurz kommentiert habe. Da gibt es noch etwas dazu zu sagen, nämlich aufgerufen durch das Wort eines anderen, möglicherweise. Ne? Das ist noch, was da dazwischen steht. Welche Beziehung besteht dazwischen? Dem, was die prätendierte Referenz zu einer Allgemeinheit ist oder so eines mathematischen oder dialektischen Wissens, das eben kein Äußeres hat, aber wozu es ein Äußeres gibt, das nicht das ist. Also es ist nicht das Bild von dem, aber wozu es ein Äußeres gibt, wie das Wort eines anderen, das das aktualisiert, könnte man sagen. Ne? Also das muss man sich mal klar machen. Nicht? Also hier erkennt er an, dass es auch etwas gibt, was genuin erdacht ist, was seinem Inhalt nach das Erdachte ist. wo aber gleich zweifelhaft wird, ob man sagen kann, befindet sich an einem Ort, nein, nicht an einem Ort oder so. Das sind die Dinge selbst. Aber wenn man das so ausdrückt, hat man natürlich sofort diese, muss man immer die Warnung aussprechen bezüglich der Ambiguität des Begriffs Ding. Und was ist das Gemeinsame? Wenn ich sage, zwischen das ist das Ding selbst, das, was immer nur gedacht war. Also eben nicht die zwei Sachen, sondern das Verhältnis zwischen den zwei Sachen. Das Verhältnis zwischen den zwei Sachen, ich habe zwei Sachen, die existieren in der Außenwelt. Aber das Verhältnis zwischen den zwei Sachen, ist eine andere Sache. Das existiert, sagen wir mal, nur in meinem Intellekt. Aber wenn ich jetzt zu dem sage, das hat eben kein Außen, auf das ich extra hinweisen könnte, und ist trotzdem ein Ding, dann habe ich in dem Begriff Ding eine tiefgreifende Ambiguität gelegt. Verstehen Sie das? Ne? Das ist so, im Grunde ist das ein Parallelfall zu dem, was ich vorher gesagt habe, über die Ambiguität, über das Problem, das mit dem Begriff Bild entsteht. Man sagt, das sind alle Bilder, aber eigentlich sind sie doch alle grundverschieden. Na, wo ist dann das, was ihnen das Gemeinsame ist? Und so ist es auch bei dem Ding. Ne? Das sind fundamentale philosophische Fragen, die bis heute kann man die nie so einfach beantworten, sondern da kann man nur sagen, wenn man sie so aufstellt, dann sieht man diesen Aspekt der Frage, und wenn man sie woanders aufstellt, sieht man einen anderen. Und jetzt ist die Frage, wie weit kann man gehen in einer konsistenten Theorie, die Verschiedenes berücksichtigt. Aber es gibt keine Theorie, die so eine Frage sozusagen rundum beantwortet. Ne? Es gibt da so Leute, die sowas konstatieren oder die auf solche Sachen, die auf bestimmte Zusammenhänge einen Finger legen können, wie Heidegger in diesem einen Text die Frage nach dem Ding in Bezug auf Kant, der sozusagen darauf aufmerksam macht, dass Kant da eine bestimmte Vorstellung davon hat, was mit diesem Ding gemeint ist und dass man das eben relativieren kann, auf jeden Fall. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Und wir erlauben ihm das. Es hätte keinen Sinn, jetzt zu sagen, na, das geht nicht, das geht nicht. Das ist ein Fehler, wenn er jetzt dazu Ding sagt, weil er kann ja nicht erklären, was jetzt der Unterschied zwischen sowas ist. Das ist ganz was anderes als jedes Ding, aber es ist auch ein Ding. Das ist ja der Zustand da. Aber wir müssen ihm das erlauben. Ja? Wir können nicht sagen, bereinige das. Weil wenn wir anfangen, das zu bereinigen, dann können wir das Buch zumachen, die Vorlesung aufhören und fangen an, eine über Ontologie zu halten. Ne? So, ja? Und wir wollen uns aber erklären, was er über das Gedächtnis zu sagen hat. Das lebt nicht so in meinem Gedächtnis, dass ich das Ding draußen gelassen und nur das Bild hereingenommen hätte, sondern es war immer schon als das, was es ist, nur da herinnern. Ein bildloser Inhalt. Ja? Bildloser Inhalt. Diese Bildlosigkeit kann man in verschiedenen Hinsichten interpretieren und kann verschiedene Konsequenzen dann ziehen. Dinge selbst. Man kann sagen, eben deswegen nicht Bild, weil es immer schon das ist. Es war nie was anderes als das, was es da ist. Der Bildbegriff in Bezug auf Sinneseindrücke hat zwei gleich wichtige Aspekte, inhaltliche Ähnlichkeit und faktische Unterschiedenheit. Das Bild ist sozusagen immer was anderes als das, wovon es ein Bild ist. Aber abgesehen davon, dass es was ganz anderes ist, ist es ihm ganz gleich. Das ist ein Witz, aber ohne den man in diesen Fragestellungen wahrscheinlich gar nicht auskommen kann. Der tiefe Ernst einer zehn philosophischen Theorie. Und wenn Augustinus hier sagt, jene anderen abstrakteren Inhalte seien bildlos, dann betont er in erster Linie, dass das Element der Unterschiedenheit wegfällt. Die Unterschiedenheit ist das, was wegfällt. Das sind schon die Sachen selbst. Natürlich kann man das auch bei den Bildern. Ne? Man kann jetzt dann natürlich die Retourkutsche fahren lassen und sagen, natürlich, sofern das Bilder sind, entstehen sie alles Bild auch wieder nur. Ne? Das ist eine Frage, die er nicht beantwortet. Wo eigentlich genau nimmt das, was da reinkommt, sozusagen den Charakter des Bildes an, bei den Sinneseindrücken. Ne? Wo genau? Aber okay. Auch daraus kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ich glaube nicht, dass das bisher irgendwer beantwortet hat. Gibt es einen signifikanten Unterschied? Jetzt ist noch die nächste Frage. Was ist jetzt das Verhältnis zwischen diesen ursprünglich und genuin gedachten intellektuellen Inhalten und ihrer Existenz und der Differenziertheit, der funktionalen Differenziertheit oder Differenzierungsleistung des Denkens, sofern es der Prozessierung der Bilder dient? Was ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Sachen zueinander, also zwischen den genuin intelligenten Inhalten und den Leistungen der Intelligenz in der Prozessierung und im Vergleichen der Wahrnehmungsinhalte? Das ist eine Sache, die er nicht in voller Breite diskutiert. Auch hier gibt es bei Aristoteles stringentere und alternative Ansätze. Aber ein Aspekt spielt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle bei Augustinus. Diese Inhalte waren schon da, aber eben so fern und verborgen, gleichsam in versteckten Höhlen, dass ich sie vielleicht niemals hätte erkennen können oder erdenken können, wären sie nicht durch eines anderen Wort hervorgezogen worden. Also die Verborgenheit, die Rolle des Auslösers. Was ist der Unterschied zwischen so einem Auslöser, der gleichsam blind funktionieren muss, auf der einen Seite, und der sinnlichen Wahrnehmung andererseits? Was unterscheidet das Wort eines anderen, Wort ist jetzt nur ein Wort, aber was unterscheidet sozusagen diese Art von Auslöser von irgendeinem anderen Ereignis, von einem sinnlich Wahrnehmung? Ich höre ja das Wort. Man könnte jetzt sagen, gibt es im Hören sozusagen was Besonderes? Ja, das wäre eine sehr simple Annäherung an die Sache. Ne? Ist das Hören von Sprache, von sprachlicher Verlautbarung, was grundsätzlich anderes als das Hören von allem anderen? Was heißt es, etwas so zu hören, dass das ein Auslöser für so eine verborgene intellektuelle Ressource ist und dem Hören von etwas, was einfach nur als Geräusch, als Sinneseindruck. Ne? Und man könnte sagen, was ist der Unterschied zwischen, aber das ist nicht dasselbe, ja? Das ist wirklich nicht dasselbe. Was ist der Unterschied zwischen Hören und Bedeutungshören? Ne? Und man könnte sagen, was ist der Unterschied zwischen Hören und Verstehendhören? Aber das ist nicht dasselbe. Verstehendhören ist nicht genau das, was er meint mit dieser Auslöser, mit dieser Auslösersache. Der Auslöser kommt von außen, kann aber nicht einfach so funktionieren, dass ein Bild deponiert wird. Wie funktioniert er dann aber und muss nicht doch eine Rolle der Wahrnehmung, also wir müssen ja hören, wir müssen ja die Wörter hören. Wird das, was die Sinne uns mitteilen, im Gedächtnis also auf zwei verschiedene Arten ausgewertet? Einmal im Sinne des Deponierens eines Bildes, das wäre eine Antwort, ne? Dass das, was die Sinne uns mitteilen, doppelt verwertet wird. Einerseits als sinnlicher Eindruck ein Bild reinfallen lässt in das entsprechende Kastel, andererseits sozusagen als Auslöser wirken kann, auf Inhalte, die in diesen entfernten, verborgenen und ungeordneten Regionen als Denkpotenziale schon da sind. Hm? Na, da sehen Sie natürlich, also man könnte hier mit der ganzen Sache aufhören und sagen, Augustinus, wir brauchen gar nicht weiter, wir wollen gar nichts weiter von deiner Theorie über das Gedächtnis hören. Hier haben wir ja schon ein Modell, wie die Offenbarung funktioniert. Ne? Ne? Was wir gesucht haben, ist ja Gott. Und das ist ja schon ein Modell. Ne? Unsere Seele ist von Natur aus, unsere Seele hat von Natur aus sozusagen diesen, eigentlich diesen Bezug auf Gott. Das ist aber nicht in jedem von uns schon aktualisiert oder wach und es bedarf des Wortes. Wir lesen den Anfang des Johannesevangeliums zu dem dazu, was du da hier beschrieben hast und haben eigentlich die Frage schon erklärt. Ne? So, das ist aber theoretisch ist natürlich noch gar nichts erklärt. Ne? Theoretisch ist nur ein Problem benannt. Aber das finde ich ist ja das Tolle an diesem Text, dass wenn man genau liest, sozusagen so viele solche Probleme benannt werden, wo man sagen kann, natürlich, die haben das anders gesehen, aber es ist schon dieselbe Frage. Ne? Wir werden dann auf Descartes zum Beispiel ein bisschen eingehen oder so. Das ist eine völlig andere Sichtweise dann, aber man kann noch immer Zusammenhänge herstellen. Also diese Idee von der doppelten Auswertung, ne? Das ist was, was man zunächst einmal kaum nicht überlegen kann. Also was schwer ist, das nicht in Betracht zu ziehen. Natürlich, auf solche, alle diese Sachen können Sie auch direkt projizieren auf Freud. Ne? Wir werden irgendwie dann mal auf diesen Aufsatz möchte eingehen von Derrida. Ne? Da habe ich gesagt, ganz am Schluss über die Spur. Dann ist aber, also zum Beispiel für die Unterscheidung von Speicher und Aktivität, würde dann folgen, bei dieser Auslösertheorie, ja, würde dann folgen, dass die Unterscheidung von Speicher und Aktivität nicht nur innerhalb des Gedächtnisses gezogen wird, sondern dass es dann auch eine so etwas wie eine externe Aktivität gibt, die für eine spezifische Art von Prozessen innerhalb des Gedächtnisses unabdingbar ist, ne? Diese Auslöseraktivität. Ne? Dann haben wir sozusagen den Bereich des Gedächtnisses und da drinnen können wir unterscheiden zwischen Speicher und Aktivität. Aber es gibt auch einen besonderen Fall, wo das, was Aktivität ist, noch außen liegt. Sehr wichtig allerdings, dass Sie sich jetzt erinnern an das, was er ganz am Anfang gesagt hat. Das bin ihm dann nicht ich. Das Wort, sondern das ist das Wort eines anderen, der Stimulus, den ein anderer gibt. Ich, sofern ich aktiv bin, bewege ich mich da innerhalb des Gedächtnisses und stelle dort Verbindungen, Vergleiche, Reihenfolgen und Ordnungen her. Schwierige Fragen, ne? Diese geistigen Inhalte, also diese genuin intellektuellen Inhalte in den Tiefen verborgen, sind natürlich auch Gegenstand der Erinnerung. Jetzt bleibt mir nur ein ganz kleines Stückchen für die nächste Woche über und wir werden nächste Woche uns dann hauptsächlich mit dem Aristoteles beschäftigen. Also die Vorlesung geht jetzt so weiter, wie ich es angekündigt habe. Ich sage was über Aristoteles, dann sage ich was, das werde ich versuchen möglichst zu reduzieren und sozusagen Sachen, die nicht wirklich relevant sind für die Gedächtnisfragestellung wegzulassen, sage ich ein bisschen was über Descartes, damit man sozusagen eine von beiden radikal verschiedene Variante sieht. Und dann spreche ich ein bisschen ausführlicher, eben gebe so ein bisschen einen Überblick über wichtigste Punkte in diesem Buch von dem Eric Kandel, ne, in Search of Memory. Und dann kommen wir wieder auf den Augustinus und das künstliche Gedächtnis. Also was mir da überbleibt für nächstes Mal, diese geistigen Inhalte sind auch Gegenstand der Erinnerung. Die gibt es spezifisch der Erinnerung. Das ist natürlich die Frage, ist das jetzt nur nominell so gemeint? Ne? Das könnte eine nominelle Feststellung sein, die eigentlich null Zusatzinformation hat, weil man kann sagen, ja genau, sie sind deswegen Gegenstand der Erinnerung, weil sie da unten in diesen Höhlen in demselben in derselben Architektur irgendwo halt unten im Keller. Ja? Laut!
Also, die Konzeption von Gedächtnis von Augustinus erinnert mich an eine alte Erinnerungstechnik. Also bevor man eine Rede hält.
Ja. Okay, da reden wir. Mindestens eine ganze Vorlesung.
Ah, okay.
Oder zwei. Reden wir darüber. Also sind auch Gegenstände der Erinnerung. Und jetzt können wir sagen, nominell, klarerweise, weil sie da unten drinnen sind, wo alles ist, was erinnert wird. Aber man sollte schon ein bisschen spezifischer sein. Und er diskutiert drei Spezialfragen, die sehr interessant sind. Zwei von diesen Fragen werde ich Ihnen kurz nochmal dann beschreiben in der nächsten Woche. Das ist die Rolle der mathematischen Vorstellungen. Na, das sagt er, Sachen, die ich aus den freien Künsten gelernt habe. Ne? Das sind die quadrivialen Fragestellungen oder Begriffe, darüber werde ich nicht sagen in der nächsten Woche. Sehr interessant ist die Frage der Emotionen, das ist eine Spezialfrage. Und dann eine lustige Frage, wie funktioniert die Erinnerung an das Vergessen? Kann man sich an das Vergessen erinnern? Das Vergessen ist natürlich, also ich werde jetzt sehr, sehr viel dazu sagen, vielleicht komme ich dazu, in einem späteren Stadium der Vorlesung mal ein bisschen was über Friedrich Nietzsche zu sagen und die besondere Bedeutung, die er dem Vergessen sozusagen für das Funktionieren eines Gedächtnisses gegeben hat. Aber es ist ganz, ganz, ganz interessant, dass das bei Augustinus angesprochen wird. Es ist eine pfiffige Frage, die damit aufkommt und die er, glaube ich, nicht gelöst hat und die ich auch nicht lösen kann. Aber man soll damit in so einer Vorlesung, glaube ich, zumindest einmal konfrontiert werden, was es heißt, sich an das Vergessen zu erinnern. Also für heute, danke.